بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit der Reihe über die Bid'ah. Und wir haben das letzte Mal über die Regel gesprochen, dass ohne Aufforderung keine Ibadah vollzogen werden darf. Also man darf keine Ibadah erfinden. Und wir waren stehen geblieben bei der Fragestellung, ist es dann nicht erlaubt, Analogieschlüsse zu machen in der Ibadah oder ist es doch erlaubt? Und hier will ich noch einmal ein Beispiel erwähnen. Wir hatten ja Beispiele erwähnt. Wir haben gesagt, zum Beispiel die Nutzung von Erde, wenn Speichel eines Hundes zum Beispiel an einer Kleidung gekommen ist, diese Erde, können wir einen Analogieschluss machen, dass wir andere Reinigungsmittel benutzen oder nicht? Und da haben wir gesagt, es kommt darauf an, diejenigen Gelehrten, die sagen, das ist rein gottesdienstlich, rituell oder ritual. Das bedeutet also, wir können die Weisheit, den Grund, die Illa, die Ursache rational nicht nachvollziehen, die sagen, nein, du musst dich bei diesem Hadith so an diese Sache halten. Die anderen Gelehrten, die sagen, doch, doch, wir haben einen rationalen Aspekt, den wir erfassen können, nachvollziehen können. Und zwar eben, das war das leichteste Mittel, um diese Unreinheit zu beseitigen. Es gab zwar andere Reinigungsmittel, sogenannte Seifenpflanze, ja, das gab es früher auch. Aber das hat ja nicht jeder vor seiner Haustür, aber Hunde gibt's ja überall. Und wenn du ihm sagst, du musst Seife aus dieser Pflanze benutzen, ist es eine Riesenerschwernis. Das heißt also, warum wurde Erde benutzt? Nicht, weil Erde etwas hat, was wir nicht nachvollziehen können, sondern das war das, was jeder vor seiner Haustür hat. Ja, also pragmatisch gesehen wurde es deswegen als Mittel gewählt. Nun, es gibt die Diskussion, ja, der Speichel des Hundes hat irgend so eine Bakterie und nur die Erde kann. Diese Sachen können wir jetzt nicht als ausschlaggebende Argumentation benutzen, weil mag sein, mag auch nicht sein. Ja, ich kann ja jetzt keine Urteile fällen auf Sachen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, hat die Wissenschaft das bewiesen, hat das nicht bewiesen, sondern ich muss dann, also der Gelehrte natürlich, der Gelehrte muss sich an handfeste Sachen halten. Ein weiteres Beispiel, um zu sehen, wie wir mit diesem Qiyas umgehen in Ibadat. Also wir können nicht sagen, es gibt gar kein Qiyas in Ibadat. Und wir können nicht sagen, es gibt grundsätzlich Qiyas in Ibadat. Sondern wir haben gesagt, Qiyas ist dann erlaubt, wenn die Ursache dieser Ibadat rational nachvollziehbar ist. Ja, das war letzte Woche das Thema, also vor zwei Wochen. Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagte über die Gründe zur Nutzung des Siwak. Siwak kennt ihr? Ja, diese Zahnbürste. Er sagte, beim Rezitieren des Koran, einige Gelehrte sagen, du sollst das Siwak benutzen beim Rezitieren des Koran. Einige Gelehrte fügten hinzu, es ist Sunna für den Menschen beim Rezitieren des Koran den Siwak zu benutzen. Denn der Koran ist das edelste Wort. Und es ist angemessen, den Mund zu reinigen, bevor man ihn rezitiert, so dass er aus einem reinen Mund hervorgeht. Und der Engel empfängt die Rezitation aus dem Mund des Menschen. Daher ist es auch angebracht, dass er sie aus einem reinen Mund empfängt. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben das Gebot, Siwak zu benutzen. Das ist eine Ibadah. Und jetzt kommen einige und sagen, okay, wir übertragen die Fälle, in denen überliefert wurde, dass ein Nabi sallallahu alaihi wasallam das Siwak benutzt hat. Zum Beispiel wann? Wann hat er das Siwak benutzt? Ja? Vor Gebet, ja? Vor dem Schlafen?
Beim Wudu.
Also übertragen wir es jetzt vor dem Koran lesen. Es wurde nicht überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Koran lesen Siwak benutzt hat. Aber wir wollen jetzt einen Analogieschluss machen. Was sagt Ibn Uthaymin rahimahullah? Doch dies ist nicht eindeutig, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran rezitierte und mit Jibril alaihi salam den Koran lernte. Das ist ja wohl bekannt. Jeden Ramadan kam Jibril alaihi salam und hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran durchgenommen. Und es wurde nicht von ihm überliefert, dass er beim Rezitieren den Siwak benutzte. Wenn also nichts vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, obwohl der Grund dafür in seinem Leben vorhanden war, so weist dies darauf hin, dass es nicht vorgeschrieben ist. Also er sagt, gab es diesen Grund schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja, er hat ja auch Koran gelesen. Hat er es getan? Nein. Er hat es immer unterlassen. Das ist der Grund, warum Qiyas dann nicht gültig ist. Weil die Regel lautet, Al-Qiyas darf nicht einem Nass, also einem Beleg, widersprechen. Es gibt eine Ayah, ein Hadith, der sagt, mach das und das. Da kannst du nicht mit Qiyas kommen und sagen, ach, weißt du was, das Urteil ist doch anders. Aber du hast doch eine klipp und klare Ayah, einen klipp und klaren Hadith, der sagt, du sollst das und das machen. Also kannst du Qiyas durch Qiyas, Analogieschluss, kein Urteil aufheben oder ändern oder hinzufügen, was dem Koran und der Sunna widerspricht. Und dazu gehört, wie Ibn Taymiyyah sagt, ein Widerspruch zum Text, also zum Nass, zum Offenbarungstext, ist auch, wenn dieser Offenbarungstext eine Unterlassungssunna ist. Was war noch einmal Unterlassungssunna? Ja?
Etwas nicht zu vollziehen, was der Prophet oder die Sahaba nicht gemacht haben, was auch eine Ibadat ist, nicht zu vollziehen.
Also etwas nicht zu tun, was sie unterlassen haben. Genau. Und zwar, was sie immer unterlassen haben. Die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Ibade, die er hätte machen können, es gab keinen Hinderungsgrund. Und die Ursache, der Ansporn, die Motivation dazu war auch vorhanden. Und doch hat er es nicht getan. Das ist eine Gesetzgebung. Die Ulama sagen, dass er es nicht getan hat, das ist eine Gesetzgebung. Damit sagt er euch, tut's nicht. Wenn ich also diese Unterlassungssunna habe, Sunna Tarkiyya, dann darf ich kein Qiyas machen. Er sagt weiter, das nächste, sechste, der Gebrauch, also er hat vorher einige Momente erwähnt, wann man Siwak benutzt. Der Gebrauch des Siwak beim Betreten der Moschee. Auch dies haben einige Gelehrte hinzugefügt und gesagt, es sei Sunna für den Menschen, wenn er die Moschee betritt, den Siwak zu benutzen. Es gibt dafür jedoch keinen Beweis, sondern sie stützen es auf einen Analogieschluss zum Betreten des Hauses. Denn wenn feststeht, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam beim Betreten seines Hauses den Siwak benutzte, dann gilt dies umso mehr beim Betreten des Hauses Allahs. Das ist ein Qiyas jetzt, ein Analogieschluss. Wir haben den Beleg, wenn du in eine Wohnung gehst, benutzt du Siwak. So, was ist jetzt, wenn ich in die Moschee gehe? Benutze ich Siwak, analog. Analogieschluss. Ibn Uthaymin sagt, doch dieser Analogieschluss ist nicht korrekt. Denn wir haben dazu eine Regel. Alles, wofür der Anlass bereits zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben war, der Anlass war da. Ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon mal in eine Moschee reingegangen? Tagtäglich, oder nicht? Also der Grund, dieser Anlass, gab es den erst heute? Oder gab es ihn schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Diesen Anlass gab es schon. Alles, wofür der Anlass bereits zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben war, ohne dass überliefert ist, dass er es tat, ist nicht angeordnet, ist nicht geboten. Dies zeigt, dass dieser Grund zum Siwak nicht zutrifft, das Betreten der Moschee. Denn die Tat des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Sunnah und auch sein Unterlassen ist Sunnah. So wie wir seine Handlung als Beweis nehmen und sie als angeordnet, arabisch Mashru' ansehen, so nehmen wir auch sein Unterlassen als Beweis und sehen darin eine mangelnde Anordnung. So sagt man, solange diese Angelegenheit zu Lebzeiten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam vorhanden war und nicht von ihm überliefert ist, vielmehr ist überliefert, dass er beim Betreten der Moschee den Siwak nicht benutzte, sondern nur beim Betreten seines Hauses, jetzt mal abgesehen vom Beten. Es geht hier um Betreten der Moschee. So weist dies auf den Unterschied zwischen beiden hin, dass nämlich der Gebrauch des Siwak beim Betreten des Hauses angeordnet ist, nicht aber beim Betreten der Moschee. Jetzt erwähnt Ibn Uthaymin rahimahullah eine Sache. Er sagt, es könnte jemand sagen, die Nichtexistenz der Überlieferung ist keine Überlieferung der Nichtexistenz. Klar, oder? عدم العلم ليس علما بالعدم oder عدم النقل ليس نقلا للعدم. Die Nichtexistenz der Überlieferung. Es wurde nicht überliefert. Bedeutet nicht, dass es nicht getan hat. Ist keine Überlieferung der Nichtexistenz. Also, wenn jemand sagt, ich habe keine Überlieferung mitbekommen, dass er es getan hat, ist das jetzt eine Bestätigung, dass er es nicht getan hat? Nee. Das ist die Regel. Diese Regel, jetzt mal abgesehen vom Fiqh, ist eine wichtige Regel, zum Beispiel in der Argumentation mit Atheisten. Weil sie sagen, wer ist aus dem Jenseits zurück und hat uns berichtet, dass es das Jenseits gibt? Da sagen wir, die Nichtexistenz der Überlieferung ist keine Überlieferung der Nichtexistenz. Nur weil du es nicht mitbekommen hast, dass ein Toter auferstanden ist, heißt es nicht, dass es kein Jenseits gibt. Du hast es nicht gehört. Natürlich, wir haben es vom Propheten gehört, alayhi salatu wassalam, es wurde uns überliefert. Aber die Tatsache, wenn ich dir sage, auf der Insel XY gibt es eine Bananensorte XY. So. Da kannst du jetzt nicht herkommen, also mir wurde es nicht überliefert, deswegen gibt es sowas nicht. Ja, du hast es nicht mitbekommen. Das heißt nicht, dass es nicht vorhanden ist. Stell dir mal vor, jemand hat noch nie im Leben ein Flugzeug gesehen. Dann sagt er dir, also mir hat noch nie jemand gesagt, es gibt Flugzeuge, also gibt es keine Flugzeuge. Das ist logisch nicht richtig. Nur weil du es nicht mitbekommen hast, bedeutet es nicht, dass es nicht existiert. Und das ist wichtig für das Jenseits. Ich habe noch nie das Paradies gesehen, also gibt es nicht. Was ist das für eine Argumentation? Aber wir reden ja hier jetzt nicht über Widerlegung von Atheismus. Wir reden ja über Fiqh und über Ibadat. Er sagt, Ibn Uthaymin, die Antwort darauf lautet, dies trifft nur dann zu, wenn von uns ein bestimmter Beweis verlangt wird, dann sagen wir, die Nichtexistenz der Überlieferung ist keine Überlieferung der Nichtexistenz. Das bedeutet, es könnte durch andere Beweise feststehen. Was soll das bedeuten? Zum Beispiel, wenn jemand kommt, er sagt also, diese Regel benutzen wir nicht so, wie ihr es wollt. Weil ansonsten kannst du ja, wie das Zitat von Ibn al-Qayyim hatte ich auch schon erwähnt. Wenn jemand kommt und sagt, ja, wer sagt denn nicht, dass es Nabi sallallahu alaihi wasallam doch das getan hat, nur es wurde nicht überliefert. Ja, dann gute Nacht, dann kann ja jeder was erfinden, was er will. sondern diese Regel im Fiqh jetzt abgesehen von Aqidah und Atheismus und so, im Fiqh sagen wir, wenn jemand eine Sache überliefert, zum Beispiel das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und er erwähnt jetzt nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Eröffnungsbittgebet gesagt hat. Jetzt kommt jemand, ein Sahabi, und sagt den anderen, ich zeige euch, wie der Prophet betet. Allahu Akbar, und betet vor. Erwähnt jetzt aber nicht das Bittgebet zu Beginn. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai und so weiter. Es gibt ja verschiedene Versionen. Nachdem du sagst Allahu Akbar, ist es Sunna, ein Bittgebet aufzusagen, bevor du mit Al-Fatiha beginnst. So, jetzt gibt's Rechtsschulen, wie zum Beispiel bei der melikitischen Rechtsschule, die sagen, das ist makruh, sollst du gar nicht tun. Und da sagen wir wieder, es ist wichtig, dass du einen Lehrer hast, der dir sagt, hier, unsere Gelehrten haben gesagt, das ist makruh, aber wir haben authentische Ahadith, sogar mehrere, in denen diese Bittgebete wieder erwähnt wurden, ja. Und das macht zum Beispiel ein Sheikh Sa'id al-Kamali, der sagt, tut mir leid, hier liegt der Madhhab falsch. Bitteschön. Blind, ist mir egal. Imam hat gesagt. So funktioniert die Welt nicht. Sondern wenn belegt ist, okay, die einen haben es nicht mitbekommen, bitteschön, das kann ja passieren. Aber nur weil ein Sahabi nicht jedes Detail des Gebets erwähnt hat, heißt es nicht, dass diese eine Sache, Eröffnungsbittgebet, nicht existiert. Hier benutzen wir diese Regel. Das heißt, nur weil ein Sahabi es nicht überliefert hat, er hat uns beigebracht, wie man betet. Jetzt hat er nicht erwähnt, das Bittgebet zum Eröffnen. Warum hat er es nicht erwähnt? Er denkt sich, das ist eine allgemein bekannte Sache, das braucht er jetzt nicht zu erwähnen. Zum Beispiel, es kann viele Gründe geben, warum ein Sahabi nicht jedes einzelne Detail einer Sache erwähnt. Weil er sich denkt, die wissen schon Bescheid. Er wollte auf eine Sache eingehen und deswegen hat er einiges nicht erwähnt. So, die mangelnde Erwähnung heißt nicht, dass dieser Sahabi uns überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nie getan. Ist die Regel jetzt klar oder noch nicht? Also, dass eine Sache nicht überliefert wurde, bedeutet nicht, dass damit was überliefert ist, dass diese Sache nicht existiert. Ansonsten nochmal das Video anschauen, inshallah, ja, und noch einmal verdauen. Und deswegen, barakallahu fikum, möge Allah uns Respekt gegenüber dem Wissen geben. Diese Leute, die einfach so drauf losreden und denken, das ist Stammtischgerede, würden sie anfangen zu lernen, würde man Achtung vor dem Wissen haben. Man würde nicht behaupten, man wäre Gelehrter. Nee. Bakr Abu Zayd, rahimahullah, Sheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, sagte ja, es gibt drei Etappen. Die erste Etappe ist, du denkst, du wärst. Ein Vortrag gehört, Junge, Sunna Tarkiya, das kennt ihr sowieso nicht. Ich habe es mitbekommen und ich bin so toll. Aber wenn du weiter lernst, dann merkst du, Junge, da gibt es noch viele Sachen, die ich noch nicht mitbekommen habe. Also, was machst du jetzt? Erstmal innehalten. Verdauen. Wenn du jetzt noch weiter lernst, dann erkennst du zum ersten Mal, dass du kein Wissen hast. Tatsächlich, weil vorher das war nur die, ja, wir haben kein Wissen, aber eigentlich bin ich schon toll. Aber dass du wirklich lebst, ja Rabbi, hilf mir, ja Rabbi, gib mir Wissen, ja Rabbi, festige mich, dafür brauchst du Wissen. Damit du weißt, dass du noch viel lernen musst. Also, Ibn Uthaymin, rahimahullah, sagt, wenn ihr jetzt in den Ibadat jetzt allgemein diese Regel aufstellt, so funktioniert das nicht. Sondern nur weil eine Sache, also die sagen ja, die Leute, wie beim Maulid, die kommen und sagen, nur weil es nicht überliefert wurde, heißt nicht, dass irgendein Sahabi gefeiert hat. Da gab es wirklich Leute, also auf Arabisch jetzt nicht, auf Deutsch habe ich es gehört, Der hat gesagt, ja, hast du denn alle 100.000 Sahaba reingeguckt in ihre Häuser und geguckt, ob sie gefeiert haben oder nicht? Also bitte, also, über wen redet der jetzt? Über die sieben Zwerge oder über wer? Die Sahaba radiallahu anhum. Welcher Sahabi hatte das Gute nicht verbreitet? Etwas, was gut ist, hat er nur für sich behalten und sag ich weiter. Das ist ein Geheimtipp. Waren die Sahaba so? Gibt es irgendeine Sache, die zum Paradies führt, wo die Sahaba gesagt haben, nee, mach das alleine? Das sagt doch nur jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wer die Sahaba sind, radiallahu anhu. Die sind gestorben, um diese Religion zu verbreiten. Und bei 100.000 Sahabi gibt es keinen einzigen, der den Maulid gefeiert hat. Ja, hätte ja sein können, dass er zu Hause so im stillen Kämmerlein gefeiert hätte. Das ist diese Regel, die sie dann anwenden. Nur weil es nicht überliefert wurde, heißt es nicht, dass es nicht gab. Oder auch jemand in Deutschland hat dann so ein paar Sachen geschrieben, ja, Befürworter und die Gegner. Und eine Sache war, ja, die Fatimiden haben es zwar erfunden, aber die Fatimiden haben auch erfunden, den ganzen Koran im Ramadan durchzulesen. Was? Also, wer war das nochmal, der zum Propheten in Ramadan kam? Wie hieß der nochmal, bitte? Nur damit man das verteidigt, Maulid, kommt man mit so, wie die Fatimiden haben das erfunden. Also erstmal, Maulid haben die erfunden. Also vorher gab es ja nicht. Die ganzen Sahabe, die Tabi'in, Tabi'in, Tabi'in und so weiter, hunderte Jahre hat kein Mensch Maulid gefeiert. So, dann kamen diese Schiiten, ja, diese schlimmste Form des Schiitentums, ja, die Ubaidiyya, ja, diese Rafida, also die schlimmste Form auf jeden Fall, die haben die Muslime abgeschlachtet. So, und die haben jetzt das eingeführt. So, und jetzt sagt man, weil ein Argument ist ja, guckt mal, wem folgt ihr denn bitteschön? Den Fatimiden. Dann sagt jemand, ja, aber Sekunde mal, die haben auch eingeführt, dass im Ramadan der ganze Koran durchgelesen wird. Wie oft hat der Schäfer nochmal Koran gelesen im Ramadan? Zweimal am Tag, 60 Mal. Also, entschuldige, ich verstehe das nicht richtig, was haben die da erfunden? Das ist, also wirklich, da bleibt man wirklich sprachlos. Auf jeden Fall, das ist diese Argumentation. Nur weil es nicht überliefert wurde, heißt es ja nicht, dass es jemand getan hat. Wir sagen, nein. Die Ibadat, die Gottesdienste, wurden vollständig überliefert. Des Propheten alayhi salatu wassalam. Also ist das ein Beleg. Hat er Siwak beim Eintreten in die Moschee benutzt? Nein, also benutzt du es nicht. Warum das alles? Warum so strikt? Weil wenn du ein Türchen öffnest, wird der andere die Wand auseinandernehmen. Der will dann die nächste Bid'ah und die nächste Bid'ah und die nächste Bid'ah, sodass die Religion zur Folklore wird. So wie es heutzutage ist. Die Leute denken sich, das war's, Maulid ist vorbei, Prophet ist tot. Das war's, jetzt brauchen wir nicht mehr an Propheten zu denken. Nächstes Jahr wieder. Und jetzt Halligalli und so weiter und so fort. Das ist das Problem an diesen Feiertagen. Sie töten die Erinnerung für den Rest des Jahres. Muttertag, guten Tag Mutter, da ist meine Rose. Jetzt, 355 Tage, hat er keine Mutter mehr. Vatertag, bitteschön, hier, da eine neue Uhr. Und jetzt, 355 Tage, hat er keinen Vater mehr. Aber wenn du sagst, es gibt keinen Tag, an dem du feierst. Du musst immer gut sein zu deiner Mutter, immer gut sein zu deinem Vater, immer den Propheten ehren, alayhi salatu wassalam. Es gibt keinen besonderen Tag, wo du ihn ehrst und das war's. Das ist warum der Sinn und Zweck, warum Allah azza wa jall keine anderen Feiertage zugelassen hat. Er sagt nun aber, dass wir etwas einführen und dann sagen, sein Beweis sei, dass es nicht überliefert wurde. In diesem Fall sagen wir, die Nicht-Existenz der Überlieferung ist eine Überlieferung der Nicht-Existenz. In diesem Fall sagen wir, doch, es wurde nicht überliefert, also gibt es das wirklich nicht. Und wir sagen, bei der gesamten Scharia, also der Religion, wenn etwas nicht überliefert wurde, dann entscheiden wir mit Gewissheit, dass es nicht vorhanden ist. Und dies ist eine Regel. Alles, von dem behauptet wird, es sei angeordnet, während es nicht überliefert ist, darüber entscheiden wir mit Gewissheit, dass es nicht angeordnet ist. Denn wäre es Teil der Religion, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan. Und hätte er es getan, wäre es überliefert worden. Die Sahaba lassen doch nicht weg. Die Sahaba radiallahu anhum, die haben gezählt, wie viele weiße Haare der Prophet hat, alaihi salatu wassalam. Wann er, das hatte ich ja erwähnt, diese Sakatat, wann er nicht Luft genommen hat während der Rezitation, wie sein Bart gewackelt hat, während sie hinter ihm beten. Solche Sahaba überliefern dann eine besondere Ibadah nicht. Sowas gibt es nicht. Denn wäre es Scharia, also Religion, so wäre es auch getan worden, da der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur Verkündung verpflichtet war. Und wäre es getan worden, wäre es auch überliefert worden. Denn Allah hat sichergestellt, dass die Religion bewahrt wird. Und wenn Allah sich um die Bewahrung der Religion garantiert hat, dann muss alles, was zur Religion gehört, getan, seine Ordnung festgelegt und es an die Umma überliefert werden. Also es muss getan werden, es muss als Anordnung festgelegt sein und es wird dann überliefert. Andernfalls ginge die Religion verloren. Und Allah weiß es am besten. Kommen wir nun zu Scheinargumenten der Vertreter von einigen Bid'ah. Bid'ah, also Plural von Bid'ah. Und zwar, abgesehen von der Thematik, nicht alles, was der Prophet unterlassen hat, alayhi salatu wassalam, bedeutet, dass wir es nicht machen dürfen. Darüber haben wir jetzt ausführlich geredet in den letzten Vorträgen. Kommen wir nun zu einigen Beispielen, Erfindungen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also, As-Sahaba machen was, was der Prophet nicht getan hat, alaihi salatu wassalam, und das benutzen die Leute als Argument dafür, siehe da, wir dürfen erfinden in der Religion. Ein Beispiel ist, was erwähnt wird von den Vertretern der Bid'ah. Ja, die sagen, doch, es gibt, das dürfen wir. Wir dürfen Dinge erfinden, weil die Sahaba haben es getan, radiallahu anhu. Ein Beispiel ist, dass Bilal, radiallahu anhu, 2 Raka'a nach dem Wudu vollrichtet oder verrichtet hat, vollzogen hat. Und zwar im Hadith heißt es, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte zu Bilal radiallahu an, O Bilal, wodurch bist du mir ins Paradies vorausgeeilt? Ich bin nie ins Paradies eingetreten, ohne dein Schlürfen, wurde es hier übersetzt, vor mir zu hören. Er sagte, O Gesandte Allahs, ich habe nie den Gebetsruf ausgerufen, ohne danach 2 Raka'a zu verrichten. Und ich habe nie eine rituelle Unreinheit erlitten, ohne daraufhin die Gebetswaschung zu vollziehen und dabei zu sehen, dass Allah mir 2 Gebetseinheiten auferlegt. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam durch diese. Also nach jedem Wudu hat er 2 Raka'a gebetet. So. Also sagen sie, das hat der Prophet nicht getan, alayhi salatu wassalam. Und hier ist ein Beleg dafür, dass wir erfinden dürfen. Eine Ibad. Er hat ja nichts erfunden, was es so nicht gibt. 2 Raka'a. Und die sagen auch im Maulid, wir werden jetzt nicht irgendwas machen. Wir werden die Sira des Propheten lesen, alayhi salatu wassalam. Wir werden den Propheten loben. Wir werden jetzt nichts, abgesehen von diesem Haram und diesem, ja, die sind ja auch dagegen, die sagen, diese Disco und so weiter, dürfen wir nicht machen. Aber Bilal radiallahu anh hat zwei Rak'a gebetet, die der Prophet nicht gebetet hat, alayhi salatu wassalam. Also dürfen wir das auch. Hier sehen wir wieder, Scheinargumente sind gefährlich. Das heißt, Missverständnisse können entstehen. Und deswegen brauchst du eben den Lehrer, der einen Manhaj hat, der die Methodik hat, dass er eben nicht zur Bid'ah aufruft. Ansonsten wirst du jemanden haben, der dir das rechtfertigt. Und das sage ich zum Allahu an, wie oft jetzt? Zählt er eigentlich noch mit oder nicht mehr? Ja? Aber ich habe auch nicht mal, also ich zähle auch nicht mehr. Jetzt sagst du, ich will nur Fiqh lernen. Sehr schön, jetzt kommen wir zu Sunnat 2 Rak'a nach Wudu. Wir wollen nur Fiqh machen, wir machen jetzt keine Aqidah. Und das ist ein Beleg, dass wir also Ibadat erfinden dürfen. So, bitteschön, jetzt haben wir den Salat. Deswegen brauchst du einen Lehrer, der dir sagt, Achtung, nicht, dass du denkst, dieser Hadith rechtfertigt die Bid'ah. Nein, nein. Warum rechtfertigt er die Bid'ah nicht? Weil An-Nabi sallallahu alaihi wasallam allgemein uns gesagt hat, dass wir nach dem Wudu 2 Rak'a beten können. Und zwar, er sagte, wer meine Gebetswaschung vollzieht, also so wie ich es getan habe, also so wie An-Nabi alaihi salatu wasallam, und danach 2 Gebetseinheiten, also 2 Rak'a verrichtet, ohne daran mit sich selbst zu sprechen, also ohne sich um etwas anderes zu kümmern, also mit Khushu' und Demut, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Also, das heißt, dieses Gebot hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon erwähnt. Ja, aber Bilal radiallahu anhu hat doch so einen Vorzug. Ja, er bekam diesen Vorzug, aber das heißt ja nicht, dass er es erfunden hat. Das ist der Unterschied. Ein weiterer Hadith, der genutzt wird, ist, und zwar gab es Sahaba, die haben Suratul Ikhlas in jeder Rak'a gebetet. Und zwar, Aisha radiallahu anha berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sandte einen Mann mit einer, also Armee. Dieser pflegte in seinem Gebet mit seinen Gefährten nichts anderes zu rezitieren. Also, er hat am Ende jeder Rak'a, also er hat was anderes rezitiert, aber am Ende jeder Rak'a hat er dann zusätzlich Surat al-Ikhlas gelesen. Qul huwallahu ahad. Als sie zurückkehrten, berichteten sie dies dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, fragt ihn, warum er dies so macht. Sie fragten ihn und er sagte, weil sie die Eigenschaft des Al-Abamas beschreibt. In Surat al-Ikhlas wird ja Allah beschrieben, subhanahu wa ta'ala. Und ich liebe es, sie zu rezitieren. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, teilt ihm mit, dass Allah ihn liebt. Also sagen sie, bitteschön, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jede Rak'a Surat al-Ikhlas gelesen? Nein. Also bitteschön, wir dürfen eine Ibadah erfinden. Ein weiterer, der das getan hat, ein Mann von den Ansar leitete das Gebet für die Leute in der Moschee von Quba. Jedes Mal, wenn er mit einer Rak'a, eine Sura begann, eröffnete er mit Surat al-Ikhlas. Also der andere hat am Ende der Rak'a immer Surat al-Ikhlas, Allahu Akbar zum Ruku'. Der hier, der fängt Allahu Akbar, Surat al-Fatiha, al-Ikhlas, dann was anderes gelesen. Danach rezitierte er noch eine andere Sura mit ihr. So machte er es in jeder Rak'a. Seine Gefährten sprachen ihn darauf an und sagten, du eröffnest mit dieser Sura und meinst dann, dass sie allein nicht genügt, bis du noch eine andere mit ihr rezitierst. Entweder rezitierst du sie allein oder lässt sie weg und rezitierst eine andere. Er sagte, ich werde sie nicht weglassen. Wenn ihr wollt, dass ich euch so im Gebet leite, dann tue ich es. Und wenn ihr es nicht wollt, lasse ich es bleiben. Also dann bin ich kein Vorbeter mehr. Sie wussten aber, dass er einer der Besten unter ihnen war und sie mochten es nicht, dass ein anderer sie im Gebet leitet. Als sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen, berichteten sie ihm davon. Er sagte, was hält dich davon ab, das zu tun, was dir deine Gefährten befehlen? Warum liest du entweder nur Surat al-Ikhlas, warum machst du das nicht? Entweder nur Surat al-Ikhlas oder nur etwas anderes? Und was bringt dich dazu, an diese Sura in jeder Gebetseinheit festzuhalten? Der Mann antwortete, ich liebe sie, diese Sura. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, deine Liebe zu ihr hat dich ins Paradies gebracht. So, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam so gebetet? Nein, sicher nicht. Er hat nicht in jeder Raka'a Surat al-Ikhlas gelesen. Weder zu Beginn der Raka'a noch am Ende der Raka'a. So, was sagen die Ulama? Ibn Rajab rahimahullah sagt, der Hadith von Anas und Aisha, also diese beiden Hadith, weist darauf hin, dass es erlaubt ist, in einer Gebetseinheit des Pflichtgebetes zwei Suren zusammen mit der Fatiha zu rezitieren. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nicht davon abgehalten. Es weist jedoch auch darauf hin, dass dies nicht als vorzüglichste Sache ist, denn seine Gefährten lehnten seine Handlung ab. Sie lehnten es nur deshalb ab, weil es dem widersprach, was sie von der Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten in ihren Gebeten kannten. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, was hält dich davon ab, das zu tun, was dir deine Gefährten befehlen? Das weist darauf hin, dass es gut gewesen wäre, ihre Anweisung Folge zu leisten. Es wurde ihm jedoch nachgesehen aufgrund seiner Liebe zu dieser Sura. Nehmen wir noch ein Zitat, und zwar von Imam al-Safarini, rahimahullah. Er sagt, darin liegt ein Hinweis auf das Zusammenlesen zweier Suren in einer einzigen Raka. Also, wir leiten davon ab, dass du mehrere Suren in ein und derselben Raka lesen darfst. Ist nicht haram. Du kannst zwei Suren, drei Suren, den ganzen Koran in einer Raka, wie Uthman radiallahu anhu getan hat, kannst du gerne machen. Das ist eine Sache. Seine Aussage, sagt Safarin, ich liebe es, sie in jedem Gebet zu rezitieren, bedeutet, dass er Freude daran hatte und aus Liebe zur Erwähnung seiner Eigenschaften, also Allah azza wa jal, so handelte. Das heißt also, wenn wir das so heute sagen können, es war seine Lieblingssura. Es gibt Leute, die sagen, mir gefällt Surat al-Rahman. Andere, welche Sura so sagst du, wo du sehr oft wiederholst? Surat al-Naba zum Beispiel. Ist es eine Bid'a, wenn ich eine Sura immer wiederhole? Nein. Ganz im Gegenteil, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat in einer Nacht sogar eine Aya die ganze Zeit wiederholt. In Qiyamul Layl. Und zwar die Aya, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wenn du sie strafst, so sind sie doch deine Diener. Und wenn du ihnen vergibst, so bist du gewiss der Allmächtige und Allweise. Das heißt, das ist erlaubt. Wenn ich mich recht entsinne, war es Imam Malik, rahimahullah ta'ala, der eine Nacht lang Surat al-Hashr, alam nashrah laka sadrak, gelesen hat. Wenn ich mich recht entsinne, auf jeden Fall, es war ein Imam, der eine Sure die ganze Nacht wiederholt hat und wiederholt hat und wiederholt hat und wiederholt hat. Das heißt also, dass er hier etwas getan hat, was der Prophet nicht getan hat, alayhi salatu wassalam. Hier fragen wir uns, was hat er denn gemacht? Er hat gebetet. Okay, im Gebet jetzt, ist es geboten, Koran zu lesen oder nicht? Ja, sehr schön. Was du, das ist doch ein himmelweiter Unterschied zwischen dieser Sache. Es geht hier um ein Gebet. Das Internet. Jetzt geht's weiter. Also, es geht darum, das Gebet ist geboten oder nicht? Ja. Das Koranlesen im Gebet ist geboten oder nicht? Ja. So. Die Frage ist jetzt nur, was liest du? Weil zum Beispiel einige kommen und sagen auch, ja, ihr erlaubt nicht Maulid zu feiern, aber Ibn Uthaymin rahimahullah oder andere sagen, in der Jumu'ah, wenn dann der Tag von Badr ist, ist es erlaubt, über Badr zu reden. So, bitteschön, und wir wollen doch auch nur über Maulid reden, wo liegt das Problem? Jumu'ah, ist das geboten oder nicht? Wurden wir aufgefordert zur Jumu'ah oder nicht? Gibt es eine Predigt in Jumu'ah oder nicht? So, was du in dieser Predigt sagst, ist sowas von egal. Natürlich soll es richtig sein. Aber Ibn Uthaymin und andere sagen, es ist nicht erlaubt, den Tag von Badr oder Uhud oder Allahu A'lam etwas zu feiern. Genauso wenig wie Al-Maulid. Aber jetzt Jumu'ah an sich, diese Ibadah, die existiert schon bereits. In der Ibadah jetzt hast du die Möglichkeit, aus verschiedenen Sachen zu wählen. Wenn ich jetzt eine Sache wähle, die mir mehr gefällt, das hat doch mit Bid'ah nichts zu tun. Aber da sehen wir wieder, wie man versucht, die Bid'ah zu rechtfertigen. Ebenso beim zusätzlichen Dhikr im Ruku'. Und zwar heißt es im Hadith, eines Tages beteten wir hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er seinen Kopf aus der Verbeugung erhob, sagte er, Sami'a Allahu liman hamidah. Da sagte ein Mann hinter ihm, unser Herr, dir gebührt die Lobpreisung in vielfachem, gutem, gesegnetem Maß. Hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan, fi. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gebet beendet hatte, fragte er, wer hat gesprochen? Also wer hat zusätzliche Sachen gesagt? Er sagte, ich. Da antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich sah über 30 Engel darum wetteifern, wer es als erster aufschreibt. So, jetzt kommen einige und sagen, siehst du, der hat einiges hinzugefügt. Hat der Prophet nicht gesagt, alayhi salatu wassalam? Die Antwort lautet, An-Nabi sallallahu alayhi wasallam hat uns gesagt, dass im Gebet gepriesen wird. An-Nabi sallallahu alayhi wasallam sagte, gewiss, dieses Gebet darf nichts von der Rede der Menschen enthalten. Du darfst nicht anfangen loszureden. Ey, hast noch 5 Euro für mich, ich brauche ein Ladekabel. Das kannst du so im Gebet nicht sagen. Also dieses normale Reden ist nicht erlaubt während dem Gebet. Sondern nur das Tasbih, Takbir und die Rezitation des Koran. Also nur Gedenken an Allah, tabaraka wa ta'ala. Das heißt natürlich nicht, anstatt Al-Fatiha sage ich Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sondern in den Momenten, wo man Allah preisen soll und hochachten soll und Lob preisen soll, rede. Das heißt, du darfst zusätzlich, nachdem du Subhana Rabbil Azim gesagt hast, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, so, und jetzt bitteschön, Lob preise Allah, wie du willst. Das ist also keine Bid'ah. Noch einmal, also der gemeinsame Nenner bei diesen Sachen ist, es ist eine Ibadah. Das Gebet ist da. Und die haben jetzt im Gebet etwas getan, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits erlaubt hat und nicht eingeschränkt hat. Wenn jetzt jemand kommt und eine bestimmte Art der Lobpreisung aufsagt, dann ist es erlaubt. Dann gehört das zu diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Also Ibn Hajar rahimahullah sagte, daraus wurde abgeleitet, dass es erlaubt ist, einen neuen Dhikr im Gebet zu sprechen, der nicht ausdrücklich überliefert ist, solange er nicht dem Überlieferten widerspricht. Also nochmal, du kannst nicht einfach die festgelegten Adhkar ändern, sondern die Stellen im Gebet, wo du weiter Allah preisen kannst oder auch im Sujud, bitteschön, da kannst im Ruku'a, im Aufrichten vom Ruku'a, preise Allah, wie du möchtest, solange es nicht dem Islam oder der Religion und der Aqida widerspricht. Das hat nichts mit mit der Bid'a zu tun. Auf der anderen Seite, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr strikt, was die vorgegebenen Adhkar angeht. Also der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nicht jedem gesagt, guck mal, red was du willst, immer. Nein, nein. Gibt es vorgegebene Adhkar, also Dhikr, halte dich an die, an den Wortlaut, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Ist eine Stelle jetzt, wo, guck mal, bitte Allah, wie du möchtest, okay, dann kannst du erfinden, was du willst, solange es islamkonform ist. Der Beleg dafür ist, Al-Bara ibn Azib sagte, Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, wenn du zu deinem Schlafplatz gehst, dann vollziehe die rituelle Waschung, wie für das Gebet, lege dich dann auf deine rechte Seite und sprich, O Allah, ich habe mein Gesicht dir ergeben, meine Angelegenheit dir überlassen, meinen Rücken bei dir geborgen, also ich vertraue auf dich, ja, aus Verlangen und Furcht vor dir. Es gibt kein Entrinnen und keine Rettung vor dir, außer bei dir. O Allah, ich glaube an dein Buch, das du herabgesandt hast, und an deinen Propheten, den du gesandt hast. Dieser Dua zum Schlafen gehen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht. Al-Bara ibn Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du in dieser Nacht stirbst, so bist du auf der natürlichen Veranlagung, also Fitra, und mache diese Worte zu den letzten, die du sprichst. So, Al-Bara ibn Azib sagte, da wiederholte ich es vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als ich zum Teil kam, O Allah, ich glaube an dein Buch, das du herabgesandt hast, sagte ich, und an deinen Gesandten. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, und an deinen Propheten. Gesandte Propheten, ein Nabi sallallahu alaihi wasallam ist sowohl ein gesandter Rasul und er ist auch ein Nabi. Aber im Hadith heißt es was? Wa nabiyyika alladhi arsalt. Al-Bara ibn Azib hat was gesagt, wa rasulika alladhi arsalt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, wa nabiyyika alladhi arsalt. Daraus entnehmen wir, wenn Adhkar vorgegeben sind, halte dich daran. Du darfst es nicht ändern. Aber wenn offen ist, mach Dhikr, wie du möchtest, da kann ja keiner kommen und sagen, guck mal, der hat neue Dhikr gemacht, das, also ist Bid'a erlaubt. Nein, er durfte es. Und genauso ist es mit dem Dua. Wie viele Gelehrte machen Dua, was nicht überliefert wurde von Propheten sallallahu alaihi wasallam. Natürlich muss es islamkonform sein, darf kein Schirk enthalten, übertriebene Form des Lobes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er vergöttlicht wird und so, ja. Aber wenn es anständig ist und so weiter, yani, wenn du sagst, ja Rabbi, du kennst mich, du kennst meine Sünden und ich war heutzutage, du weißt, ich bin am Handy und im Handy habe ich da, sagen wir, Bid'a, al-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nicht gesagt, ich bin am Handy. Ein Dua, du darfst ein Dua machen, wie du möchtest, solange es islamkonform ist. Aber wenn es einen Dhikr gibt, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam so beigebracht hat, halte dich an den Wortlaut. Ich kann den Wortlaut nicht, das ist ein anderes Thema. Ich kann kein Surat al-Fatiha, das ist ein anderes Thema. Darum geht's nicht. Jemand kann's nicht, das ist wieder was anderes. Es geht jetzt um jemanden, der kann's, aber er will's ändern. Nein, darfst du nicht, wenn es vorgegeben ist. Und abschließend, diejenigen, die sagen, guckt mal, es gibt noch viele Beispiele natürlich, die benutzt werden, guckt mal, die Sahaba haben was getan, was der Prophet nicht getan hat. Alayhi salatu wassalam. Allgemein gilt, was haben wir denn zu Beginn gesagt bei Definition einer Bid'a? Es ist eine Erfindung in der Religion, und zwar im gottesdienstlichen Bereich der Religion, nicht in weltlichen Sachen, die nicht vom Propheten getan wurden, alayhi salatu wassalam, und nicht von den Sahaba bestätigt wurden, obwohl der Anlass vorhanden war und es keinen Hinderungsgrund gab. Das ist also, das waren einige Aspekte in der Definition der Bid'ah. So. Warum gerade bei den Sahaba? Weil die Sahaba in der Zeit gelebt haben, in der die Gesetzgebung erfolgt ist. Das ist das Ausschlaggebende. Denn Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nicht jeden bestätigt. Also wir würden ja dann so, also wenn wir das so uns betrachten, wie diese Leute, die die Bid'a verteidigen. Ja, aber guck mal, Sahaba, die dürfen auch erfinden und der Nabi hat, sallallahu alaihi wasallam, hat sie bestätigt. Hat er sie immer bestätigt? Ihr kennt die Geschichte, die drei, die gesagt haben, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde alles vergeben. Wir sind nicht so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der eine hat gesagt, ich werde nie heiraten. Der andere hat gesagt, ich werde nie schlafen. Ich werde immer beten. Also nachts werde ich nie schlafen. Der andere hat gesagt, ich werde jeden Tag fasten. Die Absicht ist doch gut, oder nicht? Und das sind schöne Sachen. Und grundsätzlich erlaubte Dinge. Also Ibadah zum Beispiel, beten, fasten ist doch erlaubt, oder nicht? Nach dieser Regel müsste man sagen, okay, barakallahu fikum. Aber was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt? Er hat ihnen gesagt, was mich angeht, ich heirate und ich schlafe und bete und ich faste und esse. Also mal so, mal so. Und wer nicht meiner Sunna folgt, gehört nicht zu mir. Er hat es ihnen nicht erlaubt. Das bedeutet also, die Sahaba wurden geleitet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und nicht immer, wenn ein Sahabi etwas getan hat, wurde er bestätigt. Nein, sondern manchmal hat man, wie diesem Beispiel bei diesem Dhikr, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, nicht so. Bei diesen drei Leuten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, nicht so. Bei Bilal radiallahu an oder Bara bin Az, bei anderen Beispielen, die wir gerade hatten, haben sie nichts Neues erfunden, sondern das, was allgemein erlaubt ist innerhalb einer Ibadah, was sowieso geboten ist, da haben sie was gewählt, ausgewählt von vielen Sachen. Bitteschön. Deswegen gibt es keinen Alim, der sagt, es ist Sunnah, Surat al-Ikhlas immer zu lesen. Gibt es irgendeinen Alim, der sagt, es ist Sunnah, in jeder Rak'ah Surat al-Ikhlas zu lesen? Weil es ist kein, er hat es nicht gemacht aus Anbetung, sondern er hat es gemacht, ihm gefällt die Surah. Bitteschön. Dir gefällt eine Surah, du willst sie immer lesen, bitteschön. Ist das Beste? Nein, wir sagen nein, das ist nicht das Beste. Das ist nicht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat auch mal andere Suren gelesen. Aber wäre es haram, wäre dein Gebet ungültig? Nein, ist nicht ungültig. Also, das sind Aspekte, barakallahu fikum, aus denen wir lernen, dass die Tatsache, dass wir bei den Sahaba was finden, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nicht getan hat, kein Beleg ist, kein Fundament ist, das man erneuern kann und erfinden kann in der Ibadah. Und inshallah ta'ala, das nächste Mal, bi'idhnillah, schauen wir uns das nächste Scheinargument an, und zwar nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also das waren ja Sachen, die waren zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das nächste Mal, inshallah ta'ala, wenn Allah erlaubt, nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurden Sachen erfunden. Wie ist hier das zu verstehen und in Einklang zu bringen mit der Definition der Bid'a? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jeglichen Erneuerungen bewahren. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.